Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle wach, denn wir haben ein interessantes Thema mitgebracht.
Wir haben heute ein interessantes Thema mitgebracht, genau. Wir wollen uns heute mal über Omega-3 unterhalten und auch über den Omega-3-Index, denn der Omega-3-Index wird gemeinhin als einer der wichtigsten Blutmarker für unsere Gesundheit gesehen. Und wir wollen mal in dieses ganze Thema Omega-3, Omega-6, das ganze Verhältnis Omega-3, Omega-3-Index, was ist gut, was ist nicht gut oder was sollte man anstreben, darüber wollen wir uns mal unterhalten. Wir werden da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir haben in unserem Podcast schon ganz, ganz oft auch mal Omega-3 angesprochen, auch das Supplementieren von Omega-3. Aber als einzelne Folge hatten wir es noch nicht und deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen Licht da reinbringen.
Genau, und ich habe auch noch zwei aktuelle Studien mitgebracht. Die sollten das Ganze dann nochmal abrunden, weil die sind nämlich sehr interessant. Wir sehen nämlich, dass Omega-3 sozusagen in alle Fachgebiete langsam eindringt. Ja? Und daran kann man erkennen, dass das eine ubiquitäre Substanz ist, die halt für viele, viele Prozesse wichtig sind. Oder ist, und von daher sollte man auch wissen, wofür man das eigentlich macht. Denn Omega-3 hat sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört, aber für mich ist immer wichtig, auch wenn ich an meine Seminarteilnehmer denke, dass sie nicht nur sagen, das ist wichtig und das muss man einnehmen und bitte 1 bis 2 Gramm oder 5 Gramm oder was auch immer, sondern dass man auch weiß, wofür man das eigentlich macht. Ja? Wofür ist das jetzt wirklich notwendig? Und warum ist das auch im Körper so angelegt und warum gibt es dort auch evolutionsbiologische Erklärungen.
Ja, auch die werden wir heute auch noch ein bisschen näher betrachten. Noch ein, zwei Sätze so zur Einleitung, Jens, bevor wir dann in die Fragen reinkommen. Nur, wir wollen auch mit so paar Irrtümern aufräumen. Denn ihr habt das vielleicht schon mal gehört, dass man halt durch den Konsum von Walnüssen zum Beispiel oder Leinöl seinen täglichen Bedarf von Omega-3 decken kann. Und das ist einfach ein totaler Irrtum, weil die Omega-3-Versorgung hier in Deutschland ist äußerst schlecht, beziehungsweise der Omega-3-Index äußerst schlecht. Und wir haben es schon ganz oft besprochen und dafür sind aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz oder auch chronische entzündliche Krankheiten sind dementsprechend hoch. Und wie das alles korreliert, das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Bevor wir auf deine Studien kommen, Jens, die wirklich super interessant sind, wir hatten das schon gerade in der Vorbesprechung, ich bin auch total gespannt. Lass uns aber mal schauen, Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Es wird immer öfter genannt, Verzehr von Omega-3, Verzehr von Omega-6, weniger Omega-6, mehr Omega-3. Lass uns da mal reingehen, wie unterscheidet sich das, wie sind die beiden Fettsäuren denn differenziert?
Relativ einfach. Erstmal grundlegend kann der Mensch keine Doppelbindungen bauen. Was sind Doppelbindungen? Weißt du vielleicht noch aus einem Chemieunterricht, ne? Da ist so eine freie Stelle mit so einem Ist-Gleichzeichen, ja, und da kann sich dann immer noch was dran heften. Das kann zum Beispiel oxidieren. Und deswegen sind das auch ungesättigte Fettsäuren, weil die eben freie Bindungsstellen haben. Und wenn man jetzt vom Methylende am Ende der chemischen Struktur ausschaut und jetzt 3 zurückgeht und da die Doppelbindung findet, dann ist das eben eine Omega-3-Fettsäure. Wenn man dann 6 zurückgeht, dann ist es eine Omega-6 und wenn man 9 zurückgeht, ist es eine Omega-9-Fettsäure. Ja? Wie gesagt, Doppelbindung können wir nicht selber bauen und deswegen müssen wir sie auch über die Nahrung aufnehmen. Die sind sozusagen essentiell. Essentiell bedeutet eben, ne, wir können sie nicht selber herstellen, unsere Leber kann sie nicht zusammenbauen. Und deshalb dringend notwendig, dass wir sie in der Ernährung, in der täglichen Ernährung irgendwo finden, irgendwo wiederfinden, wo sie denn hoffentlich enthalten sind. Und da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, Auf jeden Fall werden wir tiefer reingehen. Mal ganz kurz zu den Omega-3-Fettsäuren. Es gibt halt drei Stück davon, von dreien. Das ist die Kurzform EPA, DHA und ALA. Das ist einmal die Eicosapentaensäure, die Docosahexaensäure und die Alpha-Linolensäure. Und dann gibt es noch die Omega-6-Fettsäuren. Da gibt es vor allem Dingen die Arachidonsäure, die Linolsäure. Dazu gehört auch noch die Gamma-Linolensäure und auch die Homo-Gamma-Linolensäure. So, das soll aber von mir da als Differenzierung erstmal reichen. Wir kümmern uns heute mal um die Omega-3-Fettsäuren. Jens, du hast schon gesagt, dass man die nicht selber herstellen kann. Der Körper kann die nicht selber herstellen. Wo sind sie denn überall drin und wie können wir sie denn aufnehmen?
Ja, die sind natürlich vornehmlich mal in allem drin, was aus dem Meer kommt. Ja, das sind die maritimen Fettsäuren sozusagen, die wir in Algen finden, die wir in Fisch finden, die wir in Meerestieren, insgesamt Meeresfrüchte insgesamt finden. Du hast es erwähnt, wir finden die Alpha-Linolensäure eben in verschiedensten Nussarten und so weiter. Nur es sind eben nicht die gleichen Fettsäuren, weil sie physiologisch ganz andere Wirkmechanismen haben. Also EPA und DHA, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, haben eine ganz andere physiologische Funktion als jetzt Alpha-Linolensäure. Und wir können aus der Alpha-Linolensäure eben uns kein EPA und DHA bauen oder backen. Das geht sehr, sehr begrenzt und wir brauchen dafür Enzyme und diese Enzymatik ist einfach nicht dafür da, dass eben große Mengen an EPA und DHA daraus gewonnen werden können. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt überhaupt keine Omega-3-Fettsäuren essen würdest, also kein EPA und DHA essen würdest, hättest du trotzdem einen Omega-3-Index, der nicht unter 2% geht. Es ist insofern interessant, dass der Körper auch Kompensationsmechanismen hat. Das heißt, wenn also jemand sich vollkommen algenunabhängig, fischunabhängig, meeresfrüchteunabhängig ernährt, dann scheint es eben so zu sein, dass die Enzymatik wahrscheinlich gesteigert wird und dadurch mehr EPA und DHA gebaut werden kann, weil es eben notwendig ist. Kann man vergleichen mit Glucose. Wenn man keinen Traubenzucker isst, also keinen Einfachzucker Glucose isst, dann schmeißt unser Körper die Gluconeogenese an. Ja, dann baut er Glucose selber und diese Glucose wird eben von den glucoseabhängigen Zellen verwendet. Und vermutlich ist dieser Prozess bei Omega-3 ähnlich. Das ist wissenschaftlich nicht noch unklar, wie das Ganze dann kompensatorisch funktioniert. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht auf Null gehen können. Und das hängt eben mit dieser physiologischen Wirkung auch von den Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA zusammen, weil die eine regulierende Funktion haben, insbesondere eben bei Entzündungen. Und ja, deshalb eine ganz wichtige Aufgabe haben und inzwischen ja auch in allen Fachbereichen der Medizin und der therapeutischen Berufe auch inzwischen zumindest sagen wir mal halbwegs angekommen, dass das eine Notwendigkeit ist und auch nicht zu belächeln ist mehr, weil wir das Problem haben, dass wir heute fast nur noch Zuchtfisch kaufen. Also wenn man jetzt so an Captain Igloo und so weiter denkt, ja, da ist, und man glaubt, man würde dann Fisch essen, um EPA und DHA zu konsumieren, dann ist das leider ein Irrglaube, weil diese Fischarten per se erstmal relativ wenig Omega-3 noch enthalten und dann hat man sie eben teilweise so ernährt, dass dieser Gehalt binnen 10, 15 Jahren dramatisch gefallen ist. Das heißt, du müsstest heute mehr als das Doppelte essen, um noch auf das Niveau zu kommen, was unsere Großeltern noch kannten. Oder so weit braucht man gar nicht zurückgehen. Unsere Eltern noch kannten. Ich komme ja von der Nordsee, Axel, wie du weißt. Und ich bin mit Fisch groß geworden. Bei uns gab es zweimal in der Woche gab es einen Wochenmarkt, da wurde der Fisch verkauft und ich habe sehr, sehr viel Fisch gegessen und auch gerne gegessen. Und heute, seitdem ich mich ein bisschen besser auskenne damit, muss man heute ein bisschen differenzieren, weil, oder sagen wir mal anders, abwägen, weil eben Fisch so unfassbar belastet ist. Ja, unfassbar. Und wir finden da Quecksilber, wir finden Cadmium, wir finden Blei, wir finden im Prinzip alles, was wir aus der Umweltmedizin kennen, finden wir auch in Fisch. Und das macht eben Fisch heute so, ja, so radikal und so, wie soll ich sagen, so gesundheitsbeeinträchtigend schon fast, obwohl es eigentlich ein wertvolles Lebensmittel ist, keine Frage. Aber so wie wir es heute bekommen, muss man es eben sehr, sehr kritisch sehen.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja ganz, ganz viele Untersuchungen und auch, dass unsere Meere belastet sind, auch mit Mikroplastik. Also wenn man dann halt mal Fische aus dem Meer bekommt, dann sind die halt dann wirklich auch schon so belastet, auch mit Schwermetallen, dass das natürlich nicht zu empfehlen ist, auch wenn die dann vielleicht noch ein bisschen Omega-3 enthalten.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, also umso kälter die Gewässer, also die Fischarten, die in kalten Gewässern leben, umso mehr EPA und DHA ist enthalten. Also im Nordseefisch beispielsweise sehr, sehr wenig. Und im Polarfischen, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Also Hering hat zum Beispiel einen ganz guten Gehalt. Aber eben umso weiter man in die kalten Gewässer geht, umso besser wird dann der DHA und EPA-Gehalt.
Wusstest du eigentlich, das habe ich mal gelesen, dass der Rhein, der hier ja durch Köln fließt, früher einer der Flüsse in Europa war, der den höchsten Lachsbestand hatte. Also es war, ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt. Also wenn ich mit dem Fahrrad oder mal beim Laufen am Rhein entlang fahre und mir dann gucke und denke, oi, also aus dem Gewässer würdest du jetzt aber nicht gerne einen Fisch verzehren halt. Und wenn man sich dann überlegt, dass das früher mal der lachsreichste Fluss Europas war, naja.
Da kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Jahren ist mal in Leverkusen so eine Müllverbrennungsanlage hochgegangen. Ja. Weiß nicht, wie lange das her ist, aber nicht so allzu lang, 4, 5 Jahre vielleicht. Und das war ja auch ganz interessant. Ne? Da wurde dann kurz gesagt, ja, man sollte Fenster und so weiter schließen, da die Leute in den Leverkusen gewohnt haben. Und dann hat man halt 2 Tage später gesagt, ja, es gab zu keinem Zeitpunkt, gab es irgendwie ein Problem für die Leute. Wir kannten zufällig Leute, die da in der Nähe gewohnt haben. Die haben gesagt, sie hätten also Asthmaanfälle gehabt und 3 Tage konnten sie das Fenster nicht öffnen, etc. Also es war nicht so harmlos wie dargestellt. Und das haben dann ja plötzlich, haben dann ja irgendwann 3, 4 Wochen später die Holländer angemerkt. Ja, denn da, wo der Rhein dann mündet, ja, da hat man dann mal nachgemessen und hat man so ganz komische umweltmedizinische Werte gehabt auf einmal und hat dann mal in Deutschland nachgefragt, was ist denn da los bei euch? Ja? Und dann stellte sich ja plötzlich raus, dass die Umweltbehörden hier der entsprechenden Firma erlaubt haben, das in den Rhein zu leiten. Es ist so dreckig, was hinter unserem Vorhang passiert. Ja, das ist unfassbar.
Ich kann mich noch erinnern und ich glaube sogar, dass die niederländischen Kollegen da auch angemerkt haben, dass es halt dann, dass die auch Fische kontrolliert haben oder sogar auch Fische gestorben sind. Also es ist halt unglaublich. Also von daher im Rhein möchte man, aus dem Rhein möchte man keinen Fisch im Moment essen. Lass uns noch mal kurz beim Omega-3 bleiben. Wir haben gesagt, Omega-3, du hast es gerade gesagt, der Spiegel kann nicht unter 2% fallen. Omega-3 ist lebensnotwendig, also wir können nicht ohne Omega-3 leben. Also ohne EPA und DHA können wir halt nicht leben. Und deshalb gibt es halt so einen Erhaltungsspiegel. Wie du auch gerade sagtest, wissenschaftlich weiß man noch nicht genau, woraus dieser Erhaltungsspiegel so gespeist wird. Jetzt hört man ja immer wieder, dass man halt aber einen bestimmten Prozentsatz seines Gesamtfettsäurespektrums haben soll, also einen Zielwert, der irgendwo zwischen 8 und 11% des Gesamtfettsäurespektrums liegen sollte. Wie kommt man denn auf diesen Wert und was muss ich denn tun, um so einen Wert denn zu erreichen?
Ja, ist einfach erklärt. Diese Fettsäuren, das sind ja keine Nahrungsfettsäuren, also die werden nicht in den Energiestoffwechsel eingefügt, sondern die werden gebraucht, um neue Zellmembranen zu bauen. Das ist also Baumaterial. Ja, das hat also nichts mit Energieversorgung zu tun. Und dieses Baumaterial, das kann ich natürlich messen. So, und jetzt kann man überlegen, welche Zelle nehme ich dafür? Und die diesen Omega-3-Index damals erfunden bzw. patentieren lassen haben, das ist ein deutscher Professor und ein amerikanischer Professor gewesen. Und die haben sich zusammengetan, weil die vorher zusammen geforscht haben. und haben diesen Omega-3-Index patentieren lassen. Und dafür haben sie die roten Blutkörperchen genommen. Und die roten Blutkörperchen schwimmen durch unsere Blutgefäße, aber sie haben natürlich auch eine Zellmembran. Und wenn man jetzt praktisch, man muss man sich vorstellen, ne, man presst eine Zitrone aus, jetzt presse ich aber den Erythrozyten aus. Und dann kann ich letztendlich alle Fettsäuren messen, die dort frei werden. Also ich kann nicht nur die Omega-3-Fettsäuren, sondern auch alle anderen Fettsäuren, die in der Zellmembran sind, messen. Das wird dann auch entsprechend gemacht. Und daraus wird dann prozentual berechnet, wie viel Omega-3-Fettsäuren, also EPA, DHA, sind letztendlich in die Zellmembran eingebaut. Und optimalerweise, auch das ist Forschung der letzten 30, 35 Jahre, optimalerweise hat sich herausgestellt, dass zwischen 8 bis 11%, du hast es erwähnt, viele kardiovaskuläre Events, also zum Beispiel der plötzliche Herztod, dort am seltensten auftreten. Genauso wie wir auch einen Cholesterinwert kennen, ja, wo halt die Inzidenzen am geringsten sind, so kennen wir eben auch den Omega-3-Gehalt in Prozent ausgedrückt. Und was aber auch zur Wahrheit dazu gehört, ist, wenn man es immer weiter steigern würde, also so Richtung 14, 15, 16% geht, dann kann sich das auch wieder umdrehen. Ja, das heißt, da haben wir wieder dann mehr kardiologische Events, wie Vorflimmern oder ähnliches, sodass davor auch mal gewarnt wurde in einem roter Handbrief, ja, der dann an die in die in die in die Praxen der Mediziner läuft. Und dann kann man das natürlich auch in den falschen Hals bekommen. Ja, wenn man sich also da nicht mit beschäftigt, wenn man das nicht richtig durchliest, wenn man nicht genau weiß, womit hängt das jetzt zusammen, dann sagt man vielleicht, wenn man die Headline liest, Omega-3, dann müssen Sie dringend aufpassen. Das ist ganz gefährlich. Also das ist schwierig. Und Sie wollen ja keine Herz-Kreislauf-Erkrankung kriegen, also lieber weglassen. Ja? So wie vieles in der Biologie, ja, gibt es immer so eine optimale Zone, so einen optimalen Bereich. Und zu wenig ist schlecht, zu viel ist auch schlecht. Ich mache das immer ganz gern fest am Eisenhaushalt. Ja, also wenn du jetzt zu wenig Eisen hast, bist du müde. Und wenn du zu viel Eisen hast, dann hast du irgendwann mal eine rostige Leber. Das heißt, irgendwann hast du mal eine Leberzirrhose oder eine Entzündung in der Leber durch zu viel Eisen. Also zu viel ist schlecht, zu wenig ist aber auch schlecht. Und deshalb hat der liebe Gott gesagt, okay, wir haben hier so einen optimalen Bereich, so eine optimale Zone und alles versucht jetzt praktisch diesen Wert aufrechtzuerhalten. Ja, so ist das eben bei Omega-3 auch. Also zumindest wird dieser minimale Wert wird aufrechterhalten offensichtlich. Egal, ob wir was, nee, nicht egal, sondern auch wenn wir überhaupt nichts konsumieren würden, würde es trotzdem einen gewissen Prozentsatz geben. Und das zeigt eigentlich auch schon, wie wichtig das ist. Ja, dass der Körper das dann über die Hochkurbelung von bestimmten Enzymen dann praktisch doch generiert, also selbstständig generiert, aus anderen Fettsäuren, zum Beispiel aus der Alpha-Linolensäure. Und den Mechanismus kennen wir halt noch nicht genau. Also,
Jens, jetzt haben wir ja gerade gesagt, ja, 8 bis 11% und wir können es nicht selber herstellen oder ganz, ganz gering, nur in ganz, ganz geringem Maße. Die Versorgung über Meeresfische ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, wegen der Schwermetallbelastung und auch wegen Mikroplastik. Das heißt aber doch, ich muss auf jeden Fall Omega-3 supplementieren, oder?
ja, du kannst auch Algen essen. Das ist jetzt nicht unbedingt in Deutschland auf dem Speiseplan, ja, das ist schon klar. Vielleicht, wenn man zum Sushi essen geht oder so, aber die Koreaner und die Japaner machen das natürlich. Die essen sehr viele unterschiedlichste Algenarten. Das kann man machen. Und es gab ja vor ein bis anderthalb Jahren gab es eine neue Studie, die mehrere Länder miteinander verglichen hat. Und da haben wir gesehen, dass die Koreaner und die Japaner auf der Ebene nicht ganz so viel falsch machen. Und wenn man sich die Lebenserwartung dieser Länder anschaut, dann ist die auch deutlich höher. Vor allen Dingen die Gesundheitsspanne ist höher der Koreaner und der Japaner. Das heißt, die machen ein paar Dinge richtig. Na, das ist jetzt nicht nur korrelierend mit Omega-3-Fettsäuren, da gehören auch noch ein paar andere Dinge dazu. Aber interessant ist eben, dass viele der Nährstoffe, die wir zu wenig aufnehmen, aus dem Meer kommen. Ja, und die Japaner, Koreaner ernähren sich sehr viel aus dem Meer. Jetzt würde man meinen, naja, da müsste das ja in Spanien und in Italien deutlich besser sein in Europa. Und da gab es jetzt vor 1,5 Jahren eben mit dem gleichen Laborverfahren analysiert, von daher mit nach wissenschaftlichen Kriterien auch exakt nachvollziehbar ein Vergleich in Europa, aber auch mit anderen Ländern in der Welt. Und da haben die Deutschen so mittelprächtig abgeschnitten. Ja, so 5,3% etwa war, glaube ich, das Ergebnis. Und die Japaner und Koreaner haben das Doppelte. Die Amerikaner sind so etwa bei uns, teilweise noch schlechter. Hängt so ein bisschen von den entsprechenden Bundesländern ab. Ja, wenn die am Meer sind, wird natürlich mehr Fisch gegessen. Aber die einzigen, die gesund sind in den USA, das sind die Menschen, die in Alaska wohnen, weil die haben einen vernünftigen Omega-3-Wert. Ansonsten zu Südamerika, Mittelamerika kann man nichts sagen, Afrika kann man auch nichts sagen, ist nicht gemessen worden. Südostasien, außer Korea, wissen wir sonst nichts und Australien wissen wir da auch nichts. Es gab eine Studie, die war, ich glaube, 2016, 17 wurde die gemacht, da hat man so eine Weltkarte des Omega-3-Indexes angelegt. Nur das Problem dieser Weltkarte war, dass man aus unterschiedlichsten Laborverfahren hier den Gehalt bestimmt hat. Und wir wissen aus der Forschung, dass das ein Trugschluss ist. Warum? Weil wenn man die gleiche Probe in diverse Labore schickt, die unterschiedlichste Laborverfahren anwenden, dann können diese Sprünge gewaltig sein. Also spielt sich so im Rahmen ab zwischen 4 bis 12%, ja, mit der gleichen Probe. So, und dann kannst du es natürlich verbrennen, ja, das kannst du vergessen, weil du hast ja keinen validen Wert. So, das heißt, wenn man das misst, dann sollte man das eben mit einem patentierten, standardisierten Verfahren machen und nicht irgendwo, sondern bei einem bestimmten Labor. Und dieses Labor gibt auch die entsprechenden Lizenzen an andere Labore wieder raus. Also es gibt nicht nur einen Hersteller. Es gibt da viele, nur das muss man dann natürlich auch wissen. Ja, sonst hat man vielleicht irgendwo Omega-3 mitgemessen und man hat vielleicht komplett falsche Werte und weiß gar nicht so richtig, wo man steht. Ja? Also habe ich jetzt ein kardiovaskuläres Risikoprofil oder habe ich es nicht? Das kann man natürlich auch noch an vielen anderen Parametern festmachen. Klar, haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben ja eigene Podcasts dazu gemacht. Aber Omega-3 ist eben, oder der Omega-3-Index, ein wichtiger kardiovaskulärer Parameter, aber nicht nur für kardiovaskuläre Ereignisse, sondern eben praktisch für alles. Ja. Also man kann eigentlich kein Fachgebiet mehr auslassen, selbst im Sport nicht. Wir haben 2019 einen eigenen Kongress damals in Düsseldorf gemacht zu Omega-3 und Sport. Das war so die erste Veranstaltung zu diesem Thema. Damals gab es erst wenige, die sich dafür interessiert hatten. Waren wir, glaube ich, 40, 50 Leute, die heute teilweise in Bundesliga-Vereinen und so weiter unterwegs sind, also die das Thema kennen und die auch wissen, wie wichtig das auch für Sportler ist, weil Sportler haben ja nochmal einen ganz anderen Turnover. Das heißt, die haben eine andere Zellerneuerungsrate, wenn man zum Beispiel an die Muskulatur denkt. Und wenn ihm neue Zellen gebaut werden müssen, dann brauchen wir auch wieder neue Zellmembranen und Zellmembranen brauchen wieder neuere Fettsäuren. Deswegen sind Fettsäuren natürlich elementar wichtig. Und wenn man nicht differenziert über Fettsäuren spricht, dann macht man einen ganz, ganz großen Fehler. Das ist viel zu pauschal und trifft überhaupt nichts von dem, was wir aus der Wissenschaft wissen. Von daher, man kann nicht mal ebenso über Fette reden, ja. Da muss man immer dazu fragen, das sage ich auch meinen Seminarteilnehmern, bitte fragt immer, welches Fett meinst du denn jetzt gerade? Fette ist ein Überbegriff, ja, von 100.000 verschiedenen Fetten, die es auf der Welt gibt.
Ja, noch als Ergänzung, gerade bei Leistungssportlern oder bei Spitzensportlern, also Omega-3 hat auch eine ganz große Wirkung auf die Regeneration nach der sportlichen Betätigung und auch nach Verletzungen. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass da die Verletzungsgeschwindigkeit, also dass die Verletzung ausheilt, schneller ist, dass die Regeneration verbessert ist. Das sieht man halt auch. Jens, wir waren eben dabei. Ich hatte gefragt, ob man das supplementieren muss oder wo es halt sonst noch drin ist, in welchen Lebensmitteln. Du sagtest halt Algen. Ja, hast du auch berichtet, ja, dass Deutschland nicht so algenaffin ist, sage ich jetzt mal, wo nicht so viel gegessen wird. Vielleicht mal in dem einen oder anderen Sushi-Restaurant. Wie supplementiere ich das denn? Oder wie komme ich denn auf meinen Index zwischen 8 bis 11%?
Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten, die Frage. Man würde das erstmal messen. Ja, also wenn man es jetzt professionell macht, würde man das jetzt erstmal messen. Klar, man kann eine gewisse Erhaltungsdosis kann man schon mal einnehmen, aber um zu wissen, wo man denn eigentlich hin will, ja, man, wie schon gesagt, diese 8, 9, 10 bis 11% maximal, aber ich muss ja den Ist-Zustand kennen. So, und wenn du jetzt praktisch unterdosierst, dann brauchst du ja Jahre, bis du da irgendwann in richtige Dimensionen kommst, weil du musst ja bedenken, dass du 50 Billionen Körperzellen hast, ja, und überall bauen sich diese 8% oder sollten sich diese 8% aufbauen. Das sind ja nicht nur die Erythrozyten, sondern das sind ja alle Zellen im Körper, ja, die eine Zellmembran haben. Und ich habe im Übrigen mal den Clemens von Shaki dazu mal befragt. Die Professur für präventive Kardiologie hatte, der auch diesen Omega-3-Index patentieren lassen hat vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder wann. Und der sagte, dass die Erythrozyten mit sämtlichen Zellen korrelieren. Das heißt, bedeutet also, wenn ich 8% in den Erythrozyten habe, habe ich 8% in den Muskelzellen. Es scheint also zu sein, dass die Menge an Omega-3, wie die wir aufnehmen, sich distribuiert in alle Bereiche des Körpers gleichmäßig. Also hier wird kein Organ bevorzugt, es baut sich überall gleichmäßig ein, je nachdem, wo gerade Zellerneuerung stattfindet. Also wenn du da gerade im Körper eine Baustelle hast, dann wird natürlich die Baustelle vermutlich als erstes versorgt. Ja, weil da am meisten los ist, weil da am meisten Zellen neu gebildet werden und auch bei den Zellen, die eben sehr proliferativ sind. Es gibt ja einige Gewebe, die sich eben ständig neu bilden müssen, wie zum Beispiel Schleimhäute. Ja, und da werden die Zellen eben sehr, sehr schnell immer wieder nachproduziert. Und dafür werden natürlich auch Omega-3-Fettsäuren gebraucht, logisch. So, das heißt, es ist keine Frage, ob, sondern wie viel. Und das täglich. Ja, so wie wir von der DGE vorgeschrieben bekommen, dass wir 50 bis 60% Kohlenhydrate essen sollen, ja, dann sollte die DGE eigentlich auch mal sagen, wie viel Omega-3 eigentlich gegessen werden sollte. Das macht sie nämlich nicht in dem Maße, wie es eigentlich notwendig wäre. Und ja, von daher auf die Frage zurückzukommen, es hängt ein bisschen davon ab, wie ist dein Ist-Zustand. Dann kann man das entsprechend aufsupplementieren und dann schaut man halt. Ja, nicht nach 3 Monaten, sondern üblicherweise nach 4, 5, 6 Monaten schaut man nochmal wieder rein, weil es dauert halt auch sehr träge, ne, bis sich alle 50 Billionen Zellen da mal gefüllt haben. Und wenn man das jetzt untermotorisiert macht, dann dauert das halt viel, viel, viel länger, ja. Ey, vergleichbar mit dem Vitamin D-Wert oder anderen Mikronährstoffwerten. So, und dann kann man anhand dessen halt überlegen, wie baut man das Ganze jetzt auf. Auch das kann man nicht pauschal beantworten, weil jeder auch eine andere Utilisation hat. Das heißt, jeder baut es ein bisschen unterschiedlich schnell ein und baut es auch wieder ab. Das kann man auch nicht so pauschal beantworten. Am besten ist, wenn man sich selber gut kennt. Also wenn man zweimal im Jahr diesen Test macht und genau weiß, aha, so und so schnell baut sich auch mein Omega-3-Spiegel wieder ab, wenn ich nicht supplementiere. Und bei dem einen reichen dann 2 Gramm, der nächste braucht vielleicht 3 oder 4 Gramm. Ja. Aber es gibt so eine Schwelle, die bei etwa 2 Gramm liegt. Warum gibt es diese Schwelle? Weil wir in den Studien der letzten 30 Jahre gesehen haben, dass fast alle Studien oder eigentlich alle Studien, die weit unter 2 Gramm gemacht wurden, hatten praktisch keine Signifikanzen. Ja, die hatten keine Effekte und das in unterschiedlichsten Fachgebieten spielt jetzt gar keine Rolle, wo. Wir haben einfach nur gesehen, dass wir da keine Effekte erzielen, wenn wir sehr, sehr moderat nur supplementieren. Von daher scheint es so zu sein, dass wir eben eine gewisse Menge auch täglich brauchen, so wie wir andere Nährstoffe auch täglich brauchen. Nur es wird relativ wenig von offizieller Seite darauf hingewiesen.
Okay, danke dafür. Als Ergänzung noch für diejenigen, die da ein bisschen mehr reinschauen wollen. Es gibt Öle, Omega-3-Öle, die werden aus Algen gewonnen. auch aus Zuchtalgen gewonnen und achtet darauf, wenn ihr sowas angeht, dass es einfach eine hohe Qualität hat, eine Reinheit hat und auch dementsprechend, wenn es aus dem Meer kommt, wenn es ein Fischöl ist oder sowas aus Fischen, dass die dann auch gereinigt sind und auch von Schwermetallen befreit sind.
Wie soll man darauf achten? Man kann das ja nicht wissen. Ja? Man kennt ja die Rohstoffhersteller dahinter jetzt wenig. Von daher ist es immer gut, wenn man die Hersteller kennt und weiß, was die für Umweltzertifikate haben und so weiter, um da auch nochmal kurz reinzugehen. Und gerade die Leute, die dann auch therapeutisch arbeiten, ja, die das therapeutisch einsetzen, die wollen natürlich keinen belasteten Rohstoff haben. Von daher ist es schon wichtig, dass Hersteller, und wir empfehlen ja auch die entsprechenden Hersteller dann in den Show Notes, dass diese Hersteller dann auch die entsprechenden Zertifikate haben und immer wieder Chargen geprüft werden, ja, so wie wir das ja auch von Supplementen im Sport kennen, ja, die immer wieder geprüft werden. Manche passen da nicht auf, die nehmen dann eine falsche Salbe und dann sind sie 3 Monate gesperrt. Ja, das passiert schon mal. Wenn man sich nicht gut auskennt oder ein Physiotherapeut die falsche Creme nutzt.
Der Jens spricht gerade von seinem Lieblingssport, dem Tennis. Der Nummer 1 Tennisspieler, der Herr Sinner aus Italien, er ist halt jetzt für 3 Monate gesperrt worden, weil er eine falsche Salbe, beziehungsweise sein Physiotherapeut eine falsche Salbe eingesetzt hat. Und von daher, wie gesagt, schaut auf die Qualität, wie Jens gerade sagte, ob es Zertifikate gibt. Ein guter Anhaltspunkt, um auch zu schauen, ob sowas mit der Creme passiert, gibt es die Kölner Liste. Wir werden das mal in unseren Shownotes verlinken. In der Kölner Liste findet man ganz, ganz viele Medikamente, Supplemente, die für Sportler zu oder auch nicht zugelassen sind. Da kann man auch mal reinschauen, ist interessant. Die ist im Internet veröffentlicht. Wir stellen den Link in die Shownotes.
Dazu musst du aber noch dazu sagen, dass natürlich viele, viele gute Hersteller das dort auch nicht überprüfen lassen, weil das sehr viel Geld kostet. Ja, und die jetzt nicht explizit im Sport unterwegs sind, das dann in der Regel auch nicht machen. Das heißt nicht, dass die Produkte nicht gut sind. Ja, weil daraus hat sich natürlich auch ein Geschäft entwickelt. Ne? Das haben dann die Dopingkontrolleure auch irgendwann geschnallt, dass die Hersteller immer mehr werden auf dem Markt, ne? Also haben sie auch immer häufiger mal die Hand aufgehalten. Und viele machen das dann halt nicht mit, ja, sagen wir mal so.
Wir werden es auf jeden Fall verlinken, mal reinschauen und da gibt es auf jeden Fall auch viele Informationen. Was ich noch sagen wollte, was Jens eben zu Vitamin D sagte und auch zu Omega-3, was wir auch hier im Podcast immer sagen, zuerst mal testen und messen, um einen Ausgangswert zu haben, wie Jens es auch gerade gesagt hat, damit man halt einfach dementsprechend schnell oder dementsprechend eine höhere Dosis dann auch nimmt, um diesen Optimumwert für sich selber dann zu erreichen. Und dann eine Kontrollmessung nach 4, 5, 6 Monaten nochmal anzustreben, damit ihr einfach ein Gefühl dafür auch bekommt für euren Körper. Was macht das Öl? Was macht das Supplement in meinem Körper? Wie reagiere ich da drauf? Und was hat es im Endeffekt nachher dann auch dann gebracht? So, jetzt, der Jens hat es ganz am Anfang erwähnt, wollen wir nochmal auf zwei Studien zu sprechen kommen, denn die Omega-3-Fettsäuren haben nämlich eine ganz hohe Relevanz für verschiedenste Gesundheitswerte, darunter Herz-Kreislauf-Ereignisse. Jens hatte eben gesagt, quasi für alles, Blutdruck, Triglyceridwerte. Und da wollen wir jetzt mal reingehen, weil Jens hatte in der Vorbesprechung gesagt, da gibt es zwei wirklich interessante Studien, zwei neue interessante Studien. Also, dass es auf Herz-Kreislauf wirkt, das weiß man schon länger, liest man auch wieder in der Literatur, hat jeder vielleicht schon mal gehört. Aber jetzt gibt es ganz neue Sachen. Jens, dann leg mal los. Ist wirklich interessant.
Ja, bei uns ist ja alles interessant, ne?
Ja, klar.
Sowieso.
So.
Aber ich verfolge ja die Wissenschaft immer parallel, ne? Bestimmte Forschungsgruppen und bestimmte Themen, da muss man immer wieder am Ball bleiben, immer wieder die neueste Literatur lesen. Und da sind mir dann zwei Studien jetzt mal ins Auge gesprungen. Das eine ist Omega-3 wurde in einer Fibromyalgie-Studie mal untersucht. Und zwar im Oktober 24, also noch nicht ganz so lange her. Fibromyalgie ist ja eine chronisch neurologische Erkrankung, die mit Schmerzen einhergeht in Muskeln und Gelenken und hat so als Nebeneffekt dann auch eine Erschöpfung, Erschöpfungssymptomatik. Und diese Triggerpunkte, die kennt dann auch jeder Physiotherapeut, und der therapiert sich dann Wolf, weil es eben auch von außen sozusagen nicht lösbar ist. Ja? Das ist ein Problem, was von innen sozusagen heraus entsteht. Und Medikamente gibt es an der Stelle nicht, beziehungsweise sie sind sehr limitiert und sehr nebenwirkungsreich. Deswegen werden sie da an der Stelle nicht gerne eingesetzt. Schlüssel oder Schlüsselelement dieser Fibromyalgie ist der oxidative Stress. Den haben wir auch schon mal hier und da im Podcast erwähnt. Vielleicht auch nochmal ein Thema für eine eigene Episode. Oxidativer Stress entsteht ja permanent im Körper, ne? Vor allen Dingen in den Mitochondrien durch die Zellatmung. Das heißt, permanent entstehen freie Radikale, die wieder absorbiert werden müssen, zum Beispiel durch Antioxidantien. Nehmen wir mal das Thema Vitamin C. Vitamin C ist so ein Radikalfänger und neutralisiert praktisch immer wieder diese Radikalbindung. Und bei solchen Erkrankungen entstehen halt permanent überinterpretiert freie Radikale, wodurch unser eigenes Abfangsystem sozusagen das nicht mehr 100% neutralisieren kann. Und in dieser Studie hat man sich dann mal gefragt, okay, was kann Omega-3? Kann Omega-3 hier an der Stelle helfen? Die Fragestellung war, wie wirkt hochdosierte Omega-3-Gabe auf die Symptome und wie beeinflusst es auch die Magnesium- und Calciumwerte? Denn wir wissen, dass wenn man Magnesium gibt, wenn man Fibromyalgie-Patienten Magnesium gibt, dass das die Calciumkanäle blockiert und damit diese Patienten auf jeden Fall eine Schmerzlinderung bekommen. Ja? Ist nie ursächlich, aber sie haben dadurch eine Linderung, wie wir das auch von der medikamentösen Schmerzhemmung kennen. Also die Fragestellung war, ob wenn man hochdosiert Omega-3 gibt, was passiert zum einen mit dem Symptom und zum anderen eben mit den Magnesium- und Calciumwerten. Das Ganze war hochgradig angelegt, nämlich als Doppelblindstudie und Placebo kontrolliert. Also doppelblind, keiner hat gewusst, wer welche Substanz bekommt. Sowohl das Placebo als auch eben die Substanz mit Omega-3, beziehungsweise die Kapsel oder weiß nicht, ob sie da einen Löffel bekommen haben oder so, keine Ahnung, müsste man mal reinschauen. 120 Teilnehmer, die waren alle über 18 Jahre, Body Mass Index 31 bis 33, also relativ hoch. Ausgeschlossen hat man diejenigen, die Kortikosteroide eingenommen haben, also Kortisonpräparate, die Diabetes hatten oder kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Die hat man rausgenommen, das war das Aus waren die Ausschlusskriterien. Und dann hat man denen 8 Wochen hochdosiert 6000 Milligramm EPA und DHA gegeben, also 6 Gramm. Man hat die Ernährung komplett gleich gelassen, um da keine Veränderung zu bekommen, weil die Leute sich damit natürlich dann auch beschäftigen, die sie wissen, sind in dieser Studie. Und dann könnte ja der eine oder andere auf die Idee kommen, dann plötzlich mehr Fisch zu essen oder so, und das hätte das Ergebnis dann verfälscht. So, und die sollten auch nicht zusätzliche Mikronährstoffe einnehmen, also alles so lassen wie bisher. Und dann hat man beispielsweise Calcium-Magnesium-Werte gemessen, man hat die Schmerzen gemessen über verschiedenste Schmerzinventories. Also das sind Fragebögen, wie zum Beispiel die visuelle Analogskala, die den Schmerz sozusagen abfragt. Da gibt es noch ein paar andere, WPI, SSS und FIQ und so weiter, spielt jetzt keine Rolle. Aber es waren auf jeden Fall 4 Instrumente, um zu messen, ob man hier eine Schmerzreduktion hinbekommt. So, und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Nach 8 Wochen in dieser Hochdosisgruppe waren auf allen Ebenen, also auf allen 4 Inventories, Allen vier Fragebögen waren deutliche, signifikante Reduktionen zu sehen. Und im Placebo 0,0, also in der Placebo-Gruppe gab es keine Veränderungen. Und was sich auch gezeigt hat, dass die Calcium- und Magnesiumwerte angestiegen sind. Man weiß nicht genau warum. Das wussten die Forscher auch nicht. Die Fragestellung ist offen geblieben. Sie haben da auch nicht groß rumspekuliert, aber in jedem Fall haben sich die Symptome deutlich verbessert. Und das zeigt, dass ja, Omega-3 auch auf dieser Ebene Wirkung zeigt. Was sie aus meiner Sicht nicht gut gemacht haben, sie haben vorher den Omega-3-Index nicht gemessen. Das wäre schlau gewesen. Wäre ich jetzt in der Gruppe gewesen, hätte ich das mal angemerkt. Aber manchmal macht man auch Dinge aus Kostengründen nicht. Ja, weil Studien kosten viel Geld und gerade solche Studien aus der Physiotherapie oder aus der Ernährung, aus der Ernährungswissenschaft oder Mikronährstoffwelt, die werden natürlich nicht immer gut unterstützt. Ja? Die haben nicht die Millionen im Background wie jetzt eine Pharmaindustrie. So, aber das ist ja schon sehr ermutigend. Schlau wäre natürlich jetzt gewesen zu sehen, okay, wie war der Omega-3-Index vorher und nachher? Ja, da hätte man noch einen schönen Verlaufsparameter gehabt. Bei 8 Wochen ist das natürlich ein bisschen kurz. Ja, also wir empfehlen eher 4 bis 6 Monate da nochmal nachzumessen, weil so ein Test kostet ja auch wieder Geld. Ja, der liegt ungefähr so bei 70 Euro und das kann man sich dann sparen, weil Erythrozyten, das muss man vielleicht auch noch wissen, die haben eine Lebensdauer von etwa 120, nicht Jahren, sondern
Tagen.
120 Tagen. Und von daher macht es keinen Sinn, vor 3 Monaten nochmal zu messen.
Ja, gut, aber die Studie, auch wenn sie vielleicht die ein oder andere kleine Lücke enthält, wie den Omega-3-Index, den man da nicht gemessen hat, ist aber dennoch ermutigend und für Patienten, die mit Fibromyalgie zu tun haben, ist es natürlich auch vielleicht ja, ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man halt durch Omega-3-Supplementation seine Schmerzen deutlich senken kann halt, ne? Wie du es auch beschrieben hast, dass es in allen vier Compartments da Änderungen gegeben hat, ist schon beachtlich, denke ich mal.
Das ist aber schön, dass Sie das auf 4 verschiedenen Fragebögen getestet haben, weil dann läuft man nicht Gefahr, sagen, na ja, gut, was wäre denn bei dem nächsten Fragebogen? Da wäre ganz anderes Ergebnis rausgekommen. Hier hat man gesehen, auf allen 4 Fragebögen das Gleiche. Und von daher ganz klar.
Sehr gut. Und dann hast du uns noch eine zweite Studie mitgebracht.
Ja, die ist jetzt taufrisch, die ist jetzt gerade reingekommen. Und zwar ist das eine Studie, die man gemacht hat im Rahmen einer größerer angelegten Studie. Die heißt nämlich die Do Health Study. Und diese Do Health Study wird von einer Frau geleitet, die aus der Schweiz kommt, Frau Professor Bischof Ferrari von dem Department of Geriatrics und Aging von der Universität Zürich. Also die beschäftigen sich mit Geriatrie und mit Alterungsprozessen und so weiter. Und die hatten vor, ich glaube, 1 Jahr oder so oder vor 1,5 Jahren hatten die schon mal eine schöne Studie rausgebracht, wo sie gesehen haben, dass die additive Wirkung, also die kumulative Wirkung von verschiedenen Interventionen, und das hat man hier gemacht, indem man einer Gruppe über 3 Jahre Vitamin D gegeben hat, Omega-3 und Bewegungsprogramm für zu Hause. Dann hat man die weiter nachverfolgt, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Und da hat man da aus dieser Kohorte praktisch unterschiedlichste Fragestellungen rausgezogen. Und eine Fragestellung war jetzt ganz aktuell: Was passiert denn eigentlich, wenn man Omega-3, Vitamin D und ein Bewegungsprogramm kombiniert in Bezug auf die Langlebigkeit? In Bezug auf das, was wir auch schon mal im Podcast thematisiert haben, die sogenannte Horvath-Uhr, also auf diese Uhren, die man dann praktisch ein bisschen zurückdrehen kann und dann die Langlebigkeit nicht komplett aufhalten, aber man kann sie verlangsamen. Und da gibt es ja inzwischen sehr schöne Instrumente, inzwischen in dritter Generation. Ja, die Horvath-Uhr war sozusagen das Urinstrument und jetzt gibt es das schon in der dritten Generation, sodass wir aus unseren epigenetischen Mustern mittlerweile herauslesen können, ob wir mit der Alterung ziemlich schnell unterwegs sind oder ob wir da relativ langsam unterwegs sind. Und wir wollen natürlich, dass wir langsam unterwegs sind, weil wir beide haben ja dann das Ziel, dass wir dann mit 120 uns zum Golfen treffen. Und ja, da kann man einiges für tun. Und diese Forscher haben dann die entsprechenden Instrumente aufgetan. Ganz interessant auch, wer dabei war bei dieser Forschungsgruppe, nämlich der Walter Willett von der Harvard University, einer der bekanntesten Ernährungswissenschaftler auf diesem Planeten. Und der Steve Horvath selber, also der Erfinder dieser Horvath-Uhr, der heute für so ein Lab arbeitet in Großbritannien. Und der Typ an sich ist auch total interessant. Da müssen wir nochmal eine eigene Episode zu machen. Das ist nämlich eigentlich ein Deutscher. Und der hat einen eineiigen Zwilling. Der ist von Frankfurt irgendwann ausgezogen und hat in Amerika dann promoviert in Mathe und Physik und ist heute Professor für Humangenetik in, ich glaube, irgendwo in Kalifornien. Und seit 22 auch wissenschaftlicher Leiter dieses Labs, das nennt sich Altos Labs in Großbritannien. Und die entwickeln oder die arbeiten an Anti-Aging-Medikamenten. Also wie zum Beispiel Metformin ist jetzt zwar keine neue Entwicklung, aber auch damit haben sie geforscht. Es ist ja ein ganz altes Diabetes-Medikament. Und der Steve Horvath, der nimmt das auch selber. Und da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Weil er hat, als er diese Horvath-Uhr da erfunden hat, da hat er natürlich auch seinen eineigen Bruder getestet. Ja, seinen Zwilling getestet. Und er hat dann gesehen, sein Bruder ist 3 Jahre jünger. Und das hat ihn natürlich sportlich ein bisschen gereizt. Er hat gesagt, okay, was kann ich denn jetzt tun, um mich da zumindest mal auf das Niveau von meinem Bruder zu bringen? Dann hat er eine spezielle Diät gemacht und er hat das Medikament Metformin eingenommen. Und dann hat er das tatsächlich zurückdrehen können. Also wir sind heute in der Lage, die Uhr des Lebens ein Stück weit zurückzudrehen. Ja. Und da gab es ja auch mal einen Nobelpreis dafür. Das müssen wir auch nochmal hier thematisieren, weil das hochinteressant ist. Die sogenannten Yanamaka-Faktoren von einem Japaner, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, dass er so einen Cocktail entwickelt hat, ja, wo man Zellen praktisch wieder zurückführen kann ja, auf Stammzellniveau. Und Stammzellen sind ja letztendlich die, die sich wieder in alles auch differenzieren können. Also das ist schon total spannend.
Dazu werden wir auf jeden Fall nochmal, also wirklich interessant, auch zu dem Steve Horvath und dem japanischen Wissenschaftler werden wir nochmal eine Folge machen. Auf jeden Fall, das hast du ja auch gerade gesagt. Lass uns nochmal bei den Forschungsergebnissen aus Zürich bleiben. Das ist ja auch interessant, weil du gerade sagtest, wir beide wollen ja mit 120 noch auf dem Golfplatz stehen. Vielleicht nicht auf dem Golfplatz, sondern eher auf dem Tennisplatz mit dir. Vielleicht komme ich dann mal mit Tennis spielen. Wer weiß. Lass
Ja,
uns
ich
noch
habe
mal
gestern
bei.
Abend habe ich das Tennisfinale der finnischen über 90-Jährigen gesehen. Es sah jetzt nicht mehr so richtig gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht dann doch eher Golf. Wir werden sehen.
Ja.
Gut, aber zurück zu den Ergebnissen. Also die Studie, die Health Study, und zwar eine Unterstudie, die hat man dann BioAge genannt. Und da hatte man insgesamt, nehmen an dieser Studie 2000 Leute teil. Wie gesagt, die wurden über 3 Jahre nachbeobachtet. Und von diesen 2000 Leuten hat man 777 raus extrahiert. Und denen hat man, genau wie allen anderen, 2000 internationale Einheiten Vitamin D gegeben. Den hat man 1 Gramm Omega-3 gegeben. Also hier deutlich weniger als in der Studie zuvor. Und denen hat man ein Übungsprogramm gegeben für zu Hause. Sie mussten also dreimal die Woche 30 Minuten ein spezielles Bewegungsprogramm zu Hause durchführen. Und dann hat man eben die Methylierungsmuster gemessen, also die epigenetischen Methylierungsmuster, die Methylgruppen, die so an den entsprechenden Genomstellen hängen und was darüber aussagen, wie schnell eben Gene zum Beispiel abgelesen werden. Und da gibt es inzwischen einige Hersteller wie PhenoAge oder GrimAge oder Dundurn-Pace heißen die dann, die also diese Messmethodiken zur Verfügung stellen. Die werden dann lizenziert und dann heißen die Firmen da draußen anders, die das dann verkaufen. Aber das sind so die Hersteller. Und man hatte zuvor schon gesehen bei der Do Health Study, dass wenn man nur allein den Omega-3-Wert sich anschaut, dass damit schon die Infektionsrate um 13% reduziert werden kann. Und die Sturzrate, das ja wiederum auch wichtig ist bei älteren Semestern, die Sturzrate wurde sogar um 10% reduziert. Und insgesamt, und das ist auch natürlich interessant, die Krebserkrankungsrate um 61%. So, das ist natürlich schon ein dickes Fund. Hier waren die Teilnehmer, also diese 777 waren 75 Jahre alt. Die hatten alle unter 20 Nanogramm Vitamin D, ja, was unterirdisch ist. Und die haben jetzt in dieser Studie vier von diesen epigenetischen Uhren genommen. Ja, also praktisch diese Messmethoden, die nennt man jetzt epigenetische Uhren. Und diese epigenetischen Uhren können eben eine Schätzung geben über das genetische Alter. Und es gibt jetzt diese Uhren in dritter Generation, die können sogar messen das Tempo des Alterns. Also wie schnell du alterst oder ob du langsam alterst. Und da hat man dann gesehen, dass bei Vitamin D und bei dem Übungsprogramm alleine, wenn man nur diese beiden Faktoren alleine sich anschaut, dass man dann keine Veränderung hat bei diesen epigenetischen Uhren. Wenn man aber nur Omega-3 sich anschaut, dann hat man bei drei von diesen vier Uhren klare Veränderungen gehabt, also eine Verlangsamung der Alterungsprozesse. Und bei einem dieser Verfahren, bei dem PhenoAge, da hat man dann einen additiven Nutzen gesehen von Vitamin D, O3 und Bewegung, bezogen auf die Beschleunigung. Also dieses PhenoAge-Prinzip, das kann eben die Beschleunigung des Alterns messen. Und da haben sie gesehen, dass die kombinatorische additive Wirkung hier deutlich den Alterungsprozess reduziert oder ja, hemmt ist vielleicht der falsche Begriff, aber verlangsamt ist viel besser gesagt. Und damit ist die Hypothese bestätigt, dass vor allen Dingen Omega-3, aber auch in Kombination mit Vitamin D und Bewegung das biologische Alter verlangsamt werden kann. Und ja, das sind doch ermunternde Hinweise, ja, da braucht man kein Medikament nehmen, da haben wir einfach ein Supplement oder wir haben die Kombination aus Supplementen und anderen Lebensstilfaktoren. Und diese Studien finde ich persönlich immer ganz schön, weil sie aufzeigen, dass wir eben in der Biologie und in der Ernährungsphysiologie, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, die müssen wir dann nur nutzen. Und diese Jungs wie Horvath oder es gibt ein paar andere, die auch in der digitalen Szene sehr reich geworden sind und sich heute nur noch mit diesem Anti-Aging-Thema beschäftigen. Das sind schon sehr abgefahrene Typen, ja, die alles Mögliche messen und ständig messen und jeden Tag messen. Und ich bin ja auch gerade in so einem Longevity-Projekt selber drin seit ein paar Monaten und das ist schon echt spannend, ja, was man da heute weiß und was wir auch heute schon nutzen können. Und ich bin davon überzeugt, das geht rasant schnell jetzt weiter. Also wir werden in nächsten 2, 3, 5 Jahren noch deutlich mehr Erkenntnisse haben. Also für uns, Axel, kommt es gerade noch zum richtigen Zeitpunkt. Ja, gehen wir mal 5 Jahre weiter, dann
Ja,
geht ja auch bei uns so langsam die Alterung.
ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall mit einer guten Healthspan auch 100 werden und auch uns noch gut bewegen können. Also bin ich von überzeugt, bei dem Lebensstil, den wir pflegen, gar kein Problem.
Ich sehe da auch kein Problem.
Jens, vielen Dank wieder mal für die Recherchen und für die Expertise. Vielen Dank an euch da draußen und ihr seht's, wieder ein ganz wichtiges Thema, das wir hier besprochen haben. Schaut selber mal, wie ihr damit umgeht. Schaut mal, lasst euren Omega-3-Index mal checken und dann euch entsprechend beraten, um das mal ein bisschen aufzusupplementieren, damit ihr auf einen entsprechenden Index kommt. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da also euch diese Fettsäuren mal anschaut. Ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank an euch da draußen. Und wie immer, hier in Köln wünschen wir euch eine jecke Zeit. Karnevalszeit hat heute angefangen. Wir nehmen es am Donnerstag auf. Unsere Folge am Rosenmontag wird sie veröffentlicht. Und wie dem auch sei, wenn ihr feiert, feiert schön. Wo auch immer ihr euch befindet, macht's gut. Vor allen Dingen bleibt uns gewogen und wie immer bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut.
Alla.
Ciao, ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.